800 Milliarden, ja. Und wenn man das jetzt auch auf einzelne Unternehmen runterbricht, also zum Beispiel eben auch Google, also in dem Sinne halt Alphabet an der Börse notiert, hat die aktuelle Investitionsprognose auf 200 Milliarden geschraubt, ja. Um das ein bisschen einzuordnen, also mal 200 Milliarden, das ist mehr als die gesamte Marktkapitalisierung von einer Disney-Aktie, ja. Also vom gesamten Unternehmen. Jetzt nicht, was die investieren, sondern also was Disney repräsentiert, das ist mehr als McDonald's. Ja. Das ist ungefähr so viel, wie SAP im Moment wert ist.
Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der LLB Österreich. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth. Die Inhalte sind allgemeiner Natur, ohne Gewähr, und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf llb.at.
Ja, herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu unserem Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick. Ich hoffe, es geht Ihnen allen inmitten des Sommers sehr, sehr gut und auch Sie können die ein oder andere Urlaubswoche genießen. Auch an dich, lieber Christian, ein herzliches Hallo.
Ja, hallo Silvi.
Schön, dass du dabei bist und nicht auf Urlaub, möchte
Nein,
ich betonen.
Urlaub ist vorbei.
Aber du hast noch eine Woche.
Eine Woche darf ich noch im August, ja genau.
Ich zwei, na gut. Ja, Christian, den letzten Podcast, den haben wir bei den Allzeithöchsttemperaturen und auch Allzeithöchstständen an den Aktienmärkten aufgenommen. Daran hat sich Gott sei Dank, was die Märkte anbelangt, dankenswerterweise nichts geändert, was die Temperaturen anbelangt. Aktuell leider auch nicht, aber wir halten durch und wir nehmen den Podcast in gekühlter Umgebung und hoffentlich auch mit einem kühlen Kopf auf.
Wir bemühen uns zumindest.
Alles klar. Du, wir haben uns ja gestern ganz kurz zusammengesetzt und auch mal besprochen, was die aktuell wohl, wichtigsten, interessantesten Themen für unsere Hörerinnen und Hörer sind. Und wir haben auch wieder mal die Fragen unserer Kundinnen und Kunden einfließen lassen. Und siehe da, auch dieses Mal beschäftigen uns die Themen rund um den Technologiesektor, dem wir heute auch die meiste Zeit widmen wollen, als auch natürlich Themen rund um Notenbank, Inflation und die Auswirkungen des Ölpreises.
Gut gewählt, glaube ich, Silvi.
Ich denke schon. Lass uns jetzt bitte mal rund um den Tech-Sektor starten. Wir haben, wie gesagt, in der letzten Aufnahme uns der Frage gewidmet, ob es sich rund um die KI, um ein sogenanntes Phänomen oder doch eine Realität handelt. Wir wollen heute im KI-Bereich ein Thema ansprechen, worüber die Börse aktuell tatsächlich aber wirklich rätselt. Ja. US-Berichtssaison hat ja wieder mit sehr starken erneuten Ergebnissen überzeugt.
Korrekt.
Worüber die Börse aber zunehmend rätselt, ist, ob es sich bei den Hyperscalern, also diesen weltweit größten Anbietern von Cloud Computing und Rechenzentren, Infrastrukturen wie jetzt Amazon, Microsoft, Google, Meta, auch Alibaba, tatsächlich um profitable und schlagfähige Geschäftsmodelle handelt. Und ganz offen betrachtet man dieses Einnahmen- und Ausgabenverhältnis, stellt sich schon die Frage, wie diese enormen Investitionssummen, von denen du sicherlich noch ein bisschen was erzählen wirst, jemals die Einnahmen decken können? Oder anders gefragt, kann dieses Business Model jemals aufgehen?
Ja, also das ist genau die Frage, die im Juli die Märkte massiv verändert und bewegt hat.
Ja.
Du hast es angesprochen, wenn man sich die großen Indizes anschaut, ist relativ wenig passiert. Ja. Aber wenn man dann ein bisschen drunter geht, waren es schon sehr, sehr starke Ausschläge auch in einzelnen Segmenten und vor allem im Technologiebereich. Ja. Also wir haben hier gerade auch im Juli massive Gewinnmitnahmen auf der einen Seite im Chipsektor gesehen, ja, also und auf der anderen Seite eben, was du die Hyperscaler angesprochen hast, also eben da geht es um Google, also sprich Alphabet an der Börse, Microsoft, ja, Meta, also das ist genau das Thema, sind diese enormen Ausgaben gerechtfertigt, wird das irgendwann einmal dann auch im Cashflow, in Gewinnen auch wieder zurückkommen. Und da muss man auch dazu sagen, die Börse ist da sehr differenziert, man hat sich wirklich die Unternehmen dann genau angesehen und das sind ja auch die wesentlichen Indikatoren, die uns zur Verfügung stehen, weil viele, sagen wir mal, von den Modellanbietern, ob das jetzt Anthropic ist, ob das OpenAI ist, die sind sind ja alle nicht an der Börse gelistet. Das heißt, da gibt es nicht diese Informationspflichten und diese Publizitätsvorschriften. Mhm. Das heißt, da gibt es weniger Information. Und deswegen muss man jetzt schauen, was da rauskommt. Aber versuchen wir das auch anhand von Daten ein bisschen einzuordnen. Ja. Also die aggregierten Investitionen dieser Unternehmen, also wir sprechen hier hauptsächlich eben von Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und auch Oracle, auch wenn es ein bisschen kleiner ist, aber wenn man die alle zusammennimmt, also wir beschränken uns jetzt auf die amerikanischen Anbieter, dann ist die Schätzung aktuell im heurigen Jahr, dass es mehr als 800 Milliarden sind, die in diesem Sektor investiert werden.
Ich darf es nur kurz wiederholen, weil das ist doch eine enorme Summe, 800 Milliarden.
800 Milliarden, ja. Und wenn man das jetzt auch auf einzelne Unternehmen runterbricht, also zum Beispiel eben auch Google, also in dem Sinne halt Alphabet an der Börse notiert, hat die aktuelle Investitionsprognose auf 200 Milliarden geschraubt. Ja. Um das ein bisschen einzuordnen, also mal 200 Milliarden, das ist mehr als die gesamte Marktkapitalisierung von einer Disney-Aktie. Ja? Also vom gesamten Unternehmen. Jetzt nicht, was die investieren, sondern also was Disney repräsentiert. Das ist mehr als McDonald's. Ja? Das ist ungefähr so viel, wie SAP im Moment wert ist. Ja? Also das ist das, was Google in einem Jahr in diesem Sektor investiert. Ja? Und das hat auch dazu geführt, dass, also wenn man sich jetzt anschaut, also seit dem IPO im Jahre 2004, ja, ist es zum ersten Mal, dass Alphabet Cash verbrennt, also mehr ausgibt, als es einnimmt, und in dem Fall Cashflow negativ geworden ist.
Ja. Genau, das ist die Frage, die ja alle beschäftigt.
Genau, ja. Und dann muss man mal sagen, also wenn man jetzt diese Summen hernimmt, ist einmal, woher kommt die Fantasie oder was ist das Geschäftsmodell? Und jetzt ist die Frage einmal, wo kann man da Geld verdienen? Also wenn man sich auf den Privatkundenbereich anschaut, da gibt es im Moment noch, glaube ich, wenig tragfähige Geschäftsmodelle, weil viele Privatkunden entweder noch gar nichts zahlen, ja, und trotzdem Zugang zu großen Sprachmodellen haben. Also kannst du ja auch bei ChatGPT einfach so was reingeben, bist du halt dann irgendwann einmal limitiert, aber das geht. Oder aber es ist eine sehr geringe Gebühr, eine sogenannte Flatrate. Ja. Du zahlst ein bisschen was, also wie ein Abo, und damit kannst du dann zugreifen. Und das ist sicherlich im Moment von den Anbietern noch ein subventionierter Tarif, keine Frage. Ja, also man möchte hier Marktanteile gewinnen, man möchte das eigene proprietäre Modell möglichst weite Verbreitung findet. Das ist ähnlich wie bei vielen anderen Internet-Applikationen, dass praktisch eine Monopolstellung oder eine sehr große Vormachtstellung hier die langfristigen Gewinne sichert. Das ist die Fantasie, die dahinter steht. Ein bisschen anders schaut es bei den Geschäftskunden aus, das muss man auch dazu sagen. Ja. Hier geht es mehr in die Richtung nutzungsbasierte Gebührenmodelle, also das fängt an, sich mehr durchzusetzen. Also das heißt, ich muss dann für die Rechenleistung zahlen, ja, und kann jetzt nicht einfach mit einer Flatrate jetzt mein ganzes Unternehmen da hineinbringen in diese Anwendungen, ja. Und da gibt es auch eine interessante Studie von McKinsey. Also 93% der antwortenden Unternehmen berichten, dass sie ihr Budget für KI-Anwendungen überziehen im heurigen Jahr. Ja, und da gibt's anekdotisch viele Berichte, wo man sagt, okay, das Jahresbudget wurde in den ersten paar Monaten aufgebraucht, ja, weil einfach die Mitarbeitenden dann die Lust und die Liebe daran entdeckt haben, alles prompten in diese Modelle hineinwerfen, sofern es jetzt sicherheitstechnisch möglich ist, und das natürlich dann auch in die Kosten geht, ja. Und vielleicht auch noch eine Zahl dazu: Wenn ein Unternehmen von der Stufe, wo viele im Moment sind, von einzelnen, man spricht immer hier von so Use Cases, ja, also wenn man praktisch einzelne Anwendungsbeispiele hat, man sagt, okay, für diesen Teilaspekt in meiner Wertschöpfungskette möchte ich mehr die KI nutzen, ja, dann sind das einzelne Aspekte, und wenn man den Schritt macht in die unternehmensweite Implementierung, dass man den gesamten Prozess versucht mit KI zu begleiten, dann steigen die Ausgaben in der Regel um den Faktor 4. Also viermal so viel an IT-Kosten, nur rein auf den AI-Bereich, also auf die künstliche Intelligenz gesprochen. Ja. Und das unterstreicht natürlich hier dann schon ein bisschen hier auch die Fantasie, die Börse da hineininterpretiert. Aber man muss auch dazu sagen, man sieht es auch an den Zahlen. Es wird hier auch bei diesen großen Unternehmen sehr genau unterschieden, welche Modelle liefern im Moment auch schon eine Wachstumssteigerung auch bei den Umsätzen, bei den Erträgen. Das haben wir bei Microsoft gesehen. Die Aktie hat nach der Bekanntgabe ihrer Quartalsberichte um 15% zugelegt, ja, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass sie gerade in dem Cloud-Bereich, in dem AI-Bereich hier gut unterwegs sind. Ebenso wie Amazon weniger gut läuft es im Moment da bei Meta. Das heißt, wir haben relativ starke Ausschläge und auch eine Differenzierung an der Börse. Ja, das, also es wird nicht alles in einen Topf geworfen und deswegen sehe ich das schon als eine vernünftige Entwicklung und ich finde es schon spannend, was da passiert. Ja, also vielleicht auch für unsere Hörer mal ein bisschen so in den Hintergrund geblickt. Also weißt du überhaupt, wie solche, wenn man sagen so Verrechnungspreise, wie das funktioniert?
Viel zu wenig. Wir sind es gestern durchgegangen und ich freue mich, dass uns jetzt die Zeit bleibt, dass du das als Beispiel noch bringen kannst, weil ich glaube, da lernen jetzt alle.
Also die kleinste Einheit ist ja der sogenannte Token, ja, bei diesen großen Modellen. Und es gibt es auch einen Index dazu. Ja, es ist an der Börse gibt es den LLM, also für diese Sprachmodelle, den LLM Token Expenditure Index. Ja. Und wenn man da auch die Kursverläufe dann der großen Anbieter drüber legt, also jetzt neben Microsoft etc., dann sieht man, dass es eine sehr, sehr hohe Korrelation gibt zwischen diesem Preisindex für diese Tokens, ja, und der Kursentwicklung der Anbieter. Ja. Und immer dann, wenn dieser Index steigt, bedeutet das eben, dass diese Rechenleistung einen höheren Preis hat oder dass man in anspruchsvollere Modelle im Moment geht, ja, also von der Anwenderseite. Und wenn der sinkt, ja, dann wird es eher günstiger für den, in dem Fall Firmenkunden, ja. Und das ist praktisch dann der Preis für 1 Million Token und aktuell bewegt sich der eher in einem Niveau so von um die 1,40 bis 1,50, also 1,40 Dollar, 1,50 für 1 Million solcher Tokens. Ja, wir waren im Frühjahr schon über 2, wir waren aber auch schon Richtung 1 unterwegs. Okay. Ja, also es ist doch eine gewisse Preisverschiebung. Und jetzt kann man sagen, okay, je anspruchsvoller eine Anfrage an so ein Modell ist, desto mehr Tokens muss ich da reinschmeißen. Ja, das genau. Ist wie in so einen Münzautomaten, wenn man da reinschmeißt. Ja, und wenn du jetzt einfach einfache Frage stellst und was weiß ich, was ist der Unterschied zwischen Aktien und Anleihen? Ja, und dann kommt halt ein Absatz an Antwort raus, dann kann man sagen, naja, das sind ungefähr so 150, 200 Token. Mhm. Ja, also es ist nicht ganz so, ein Wort ist ein Token, die Relation ist nicht ganz, aber sagen wir mal so grob.
Also man kann schon sagen, Token ist gleich ein Wort ungefähr.
Ja, das ist ein bisschen eine grobe Vereinfachung, aber sagen wir mal, okay. So ist es. Ja. Mhm. So, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt ein Dokument, ich habe jetzt einen Bericht und ich möchte den zusammenfassen lassen und das sind ungefähr 5 Seiten und ich möchte daraus eine halbe Seite Zusammenfassung haben, dann musst du ja die mal reinfüttern, die 5 Seiten, ja. Dann brauchst du noch die Anweisung und dann kommt halt irgendwann mal die Antwort, dann kann man mal rechnen, ja, das sind ungefähr so 4.000, 5.000 Token, ja. Und wenn man sich das jetzt hochrechnet, einen ganzen Geschäftsbericht da hineinfüttern und dann halt heraus destillieren, dann sind wir mal schnell bei 50.000, ja. Und wenn man jetzt natürlich komplexere Fragen stellt und Auswirkungen stellt, dann geht es schnell mal nach oben, ja. Und hängt natürlich dann auch ab, wie effizient das Modell ist, ja. Und das ist auch dann immer die Frage, brauche ich das beste Modell, ja, für die einfachsten Fragen oder ist es nicht effizienter, vielleicht dann halt billigere, einfache Modelle für Standardfragen zu verwenden und nur dann die hochkomplexen Fragestellungen dann auch wirklich mit den leistungsfähigsten Modellen zu bedienen, weil es dann irgendwann einmal in den Preis geht. Ja. Also das ist nur so vielleicht so ein kurzer Sidestep. Ja. Aber diese Entwicklung, dieses Index zeichnet sehr gut im Moment nach, wo die Kursentwicklung auch der Unternehmen mitgeht. Ja. Und das ist schon etwas, was wir in dem KI-Bereich sehen. Ja. Und die zweite große Geschichte, die wir im Juli beobachtet haben, ist alles, was jetzt auf dem Chip-Sektor betrifft. Das heißt also in der gesamten Wertschöpfungskette, was KI betrifft, hast du ja unterschiedliche Teilnehmer. Ja. Du hast praktisch die Hersteller von den Chip-Maschinen. Ja, dann hast du entsprechend die Chip-Produzenten in dem Sinne, die das dann wirklich konfigurieren, dann die Designer, also wie Nvidia, ja. Und dann kommt es halt in die Richtung halt dann auch von den Sprachmodellen beziehungsweise zu den Hyperscalern. Und ein Element, was also im Moment stark in volatile Bewegungen macht, sind die Speicherchips, weil es braucht ja nicht nur jetzt, sagen wir mal, Rechenleistung, sondern irgendwo muss ich das ja auch entsprechend ja dann auch verarbeiten können. Und Und da sieht man halt, dass im Moment gerade also auf diesen Indizes, also da gibt es auch in Amerika den Semiconductor-Index, das ist also der, der im heurigen Jahr sich einmal verdoppelt hat, ja, also wo halt die Intels und AMDs und Broadcoms der Welt halt auch gelistet sind, ja. Und im Juli ist dieser Index aber zwischenzeitlich um 20-30% wieder nach unten gekracht, ja. Ähnliches Phänomen sehen wir in Korea, also der südkoreanische Index, der Kospi-Index, der sehr stark von diesen Chip-Unternehmen geprägt wird, ja. Also wenn man sich den Chartverlauf anschaut, also wenn du ein Kind einen Berg zeichnen lässt und sowieso die Eiger Nordwand einmal rauf, einmal runter, dann ist das, was dieser Index gemacht hat. Ja? Also enormer Anstieg und im Juli auch ein enormer Fall nach unten. Ja? Und da sieht man halt auch wieder, wie stark das alles zusammenspielt.
Also eine sehr hohe Volatilität,
ja.
Eindeutig gegeben. Könntest du trotzdem die Frage, wird sich dieses Businessmodell irgendwie mal bewahrheiten können, ganz kurz beantworten in Richtung ja, ist möglich oder müssen die Firmen möglicherweise noch ganz andere Ideen einbauen, dass sich das besser...
Also die Ideen, glaube ich, ist es nicht. Also okay. und konkret ja, das ist möglich. Ja. Es gelingt manchen besser und anderen weniger. Es wird nicht jede Milliarde wahrscheinlich in einem super Cashflow auch wieder aufgehen. Es wird sicherlich Abschreibungen geben und man sieht das eben auch und das war das, was ich am Anfang auch versucht habe rüberzubringen, dass die Börse dann schon genau schaut. Also wenn man sich überlegt, also dass gerade bei Alphabet die Cloud-Umsätze um 82% gestiegen sind, ja, dann ist das ein Zeichen, dass man schon dieses Geschäftsmodell monetarisieren kann. Ebenso bei Microsoft. Bei Meta gibt es im Moment mehr Fragezeichen. Mhm. Ja. Aber trotzdem, diese Investitionen sind riesig. Ja. Werden sich die alle sofort in harte Dollars auch wieder in Ertrag ummützen? Nein. Ist sehr viel Zukunft eingepreist, ja, und deswegen ist auch hier immer wieder jedes Quartal die Bestätigung wichtig, dass die Unternehmen die richtige Strategie verfolgen, ja, und schon noch ein bisschen darauf achten, wie viel Geld investiert wird, wo es investiert wird, weil es wird nicht jeder gewinnen, das muss man auch dazu sagen. Und deswegen haben wir auch diese starken Ausschläge auf den einzelnen Unternehmen. Mhm. Und das ist etwas, was man jetzt sowohl im Chipsektor, bei den Hyperscalern, aber generell am Markt sieht. Also du kennst ja von der Volatilität, es gibt einzelne Volatilitätsindizes, auch für Amerika, für Europa, den VDAX und in Amerika den VIX-Index. Der die Schwankungsintensität misst, ja. Und was interessant ist, ist, dass die Volatilität auf Gesamtindexebene sich wenig bewegt hat. Ist ein Tick vielleicht nach oben gegangen, aber es war sehr moderat. Wenn du dir aber die einzelnen Volatilitäten der Aktien ansiehst, ja, dann haben wir eine massive Ausweitung. Das heißt, das idiosynkratische Risiko, das unternehmensspezifische Risiko, ist wesentlich stärker in den Vordergrund getreten. Ja. Insofern wieder ein Argument für Diversifikation, für breite Streuung, weil es kann natürlich sein, wenn du auf das falsche Pferd setzt und dann den Verlierer hast, dann gewinnt den Preis wer anderer. Und es jetzt zu antizipieren, wer genau der Einzige ist, der dann als erster durchs Ziel geht, ist wahrscheinlich unmöglich. Ja,
also Business Model ja, aber auf breiter Diversifikationsskalierung, sage ich.
Absolut,
jetzt einmal.
Ja. Und vielleicht noch ein Gedanke. Ja. Es wird oft immer wieder diese Analogie verwendet, wenn du diese Goldgräberstimmung, wo damals Gold Rush in Amerika, da haben auch sehr häufig die Schaufelproduzenten und die Pickelproduzenten mehr verdient, als wie diejenigen, die dann in der Mine gestanden sind und noch ein paar Goldnuggets unterwegs waren. Ja, das heißt, in den Geschäftsmodellen selber kann man noch einmal sehr genau dann schauen, wo geht's hin. Aber vielleicht noch ein Sidestep generell. Unternehmensgewinne, die Berichtssaison sehr, sehr stabil, sehr solide, weil wir ja auch immer wieder hören, naja, kann es noch weitergehen. Also das fundamentale Umfeld unterstützt die aktuellen Kursstände sehr, sehr wohl. Und die Börse unterscheidet, wer liefert und wer nicht. Also
das
insofern ein gutes Zeichen.
Ganz genau, Börse unterscheidet da sehr wohl, ja.
Absolut, okay, absolut.
Ja. Wir sind ein bisschen über der Zeit, Christian, noch ein gutes...
Ja, sorry, es gibt so viel zu erzählen, nein, es war nicht ein fades Sommerloch, muss man sagen. Ja.
Alles andere ist ein fades Sommerloch, da bin ich bei dir. Lass uns noch ganz kurz zur FED hinüber...
Ja, gehen wir noch kurz darüber.
...marschieren. Die FED hat jetzt das Leitzinsband zwischen 3,5 und 3,75% wieder unverändert belassen.
Ja.
Trotzdem Faktor, und das muss man immer wieder betonen, dass die Inflation als erneut erhöht beschrieben wurde. Ölpreis ist jetzt seit dem Juli doch wieder um einiges angestiegen.
Wir Krieg ist noch nicht zu Ende.
Ganz genau, wir liegen aktuell wieder bei rund 83 Dollar pro Barrel. Die Abhängigkeit von Öl ist nach wie vor sehr, sehr hoch und man fragt sich, wie das sich auf die Leitzinsen à la longue auswirken wird, weil die Rhetorik alleine, Christian, wird ja nicht unbedingt helfen, oder?
Ja, das ist auch das, was man jetzt gesehen hat. Kevin Warsh ist in einer nicht so beneidenden Rolle.
Ja, genau.
Er kriegt sicher Druck vom Präsidenten, gleichzeitig die Inflation geht nicht runter und solange hier keine tragfähige, wirkliche Basis für den Iran-Krieg gefunden ist, wird der Ölpreis erhöht bleiben, auch wenn wir jetzt, sagen wir mal, nicht mehr die Höchststände erreicht haben in der, sagen wir mal, der ersten Phase der Auseinandersetzung. Gleichzeitig ist er sehr sparsam mit der Rhetorik. Er gibt wenig Forward Guidance. Das ist das, was er eigentlich abschaffen möchte. Also insofern sind die Marktteilnehmer mehr auf ihre Interpretationen angewiesen und jetzt nicht auf Leitlinien von der Notenbank. Und wie du es gesagt hast, also nur mit Rhetorik wird es nicht gelingen. Die Erwartung an den Märkten ist klar, dass auch die FED nachziehen muss.
Mhm.
Ja. Hängt natürlich davon ab, wie die Inflationsdaten sind. Bis zur nächsten Sitzung kommen da auch noch wieder frische Daten rein. Aber die Erwartung ist, dass auch die amerikanische Notenbank nachlegen wird müssen. Was man gesehen hat, der Markt ist auch hier sensibel. Also auf das Nichtstun ist Folgendes passiert. Die zweijährigen Renditen sind gesunken, das heißt also, man hat entsprechend das mal nach unten gezogen und gesagt hat, na gut, okay, es passiert mal nichts, aber gleichzeitig das lange Ende ist nach oben gestiegen. Mit einem doch relativ starken Ausschlag, also um 14 Basispunkte, also um 0,14%. Das heißt, wir haben eine deutliche Versteilerung der Kurve. Es ist nicht gut für die Bondpreise. Das zeigt auch, dass die langfristigen Inflationserwartungen ansteigen. Und das wird sich auch eine amerikanische Notenbank auf Dauer nicht leisten können. Also nur mit Rhetorik wird es nicht gelingen. Vielleicht haben wir wieder Unterstützung, wenn der Ölpreis nach unten geht, wenn es hier zu einer, sagen wir mal, ein bisschen einer Beruhigung der Lage kommt. Aber trotzdem, der unterliegende Preistrend ist eher nach oben gerichtet. Ja.
Das heißt, ich verstehe dich richtig, Notenbankanhebungen, Zinsanhebungen von der FED sind jetzt noch zu erwarten in diesem Jahr.
Es ist sicherlich sehr, sehr fragil, aber meiner Einschätzung nach werden sie nicht drumherum kommen. Ja.
Okay, gut. Christian, vielen, vielen Dank. Ich habe letztens gesagt, es bleibt spannend, das Sommerloch. Ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben. Ich darf immer betonen, dass wir, meine Damen und Herren, Sie natürlich trotz der ganzen Volatilität mit sehr großer Freude und Leidenschaft begleiten dürfen. Abschließend ganz noch ganz was anderes, ein Hinweis für alles, was Sie im Sommer noch unbedingt erledigen wollen. Denken Sie bitte an den Aphorismus von Mark Twain, den ich sehr, sehr liebe, der Folgendes gesagt hat: Der Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war. In diesem Sinn, haben Sie einen schönen August, nehmen Sie sich nicht allzu viel vor. Wir hören einander dann wieder in einem Monat. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer. Ihre Silvia Richter. Auf Wiederhören.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite llb.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.